Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Tag zusammen. Herzliche Begrüßung zu Eine Stunde Film. Dienstagabend. Kurze Frage in die Runde. Wisst ihr eigentlich, wer Winston Churchill war? Ja, klar, sagt ihr. Alter Mann mit Hut und Zigarre, bisschen dicker. Premierminister der Siegermacht England Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist das, was wir alle über Winston Churchill irgendwie mal irgendwo gelernt haben. Aber darüber hinaus wissen wir doch erstaunlich wenig über diesen Mann, der für die Entwicklung Europas im und nach dem Zweiten Weltkrieg so wahnsinnig wichtig war. Am Donnerstag kommt ein toller Film über ihn ins Kino, heißt Die dunkelste Stunde, beschäftigt sich mit dem Beginn, damit wie es losging mit Winston Churchill als Premierminister mitten im Zweiten Weltkrieg. Gespielt wird er von Gary Oldman, dass der für diese Rolle einen Golden Globe bekommen hat. Das habt ihr mitgekriegt in Eine Stunde Film. Gucken wir rein, genauso wie in den Film Downsizing. Das ist ein neuer Film mit Matt Damon. Über das Schrumpfen, über das Kleinerwerden und was das eigentlich so mit den Problemen macht, die jeder von uns mit sich rumträgt, ist eine Science-Fiction-Satire, auch ein interessanter Genre-Mix. Toller Film, hat mir gut gefallen, startet auch diesen Donnerstag, da wird die Qual der Wahl also schon gleich ein bisschen größer. Und außerdem gibt's einen neuen Film von und mit Matthias Schweighöfer und Till Schweiger und der heißt Hotdog. Und auch da gibt es einen guten Grund, warum wir da heute Abend drüber sprechen. Das alles und ein toller Überraschungsgast, auf den ich mich sehr freue. In dieser Stunde Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Hitler wird nicht auf unerhörten Forderungen bestehen. Er wird seine Schwächen kennen. Er wird vernünftig sein.
Wann wird man das endlich begreifen? Wann wird man das endlich begreifen? Wie viele Diktatoren müssen wir noch umwerben? Beschwichtigen, Grundgütiger mit immensen Vorrichten versehen, bevor wir es begreifen. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul.
Als Winston Churchill im Mai 1940 Premierminister von England wird, ist es wirklich die denkbar schlechteste Zeit für einen Amtsantritt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Europa befindet sich mitten im Krieg mit Hitlers Nazis. Die stehen im Osten kurz vor Russland, im Süden kooperiert Italien, im Westen sind die Benelux-Länder und Frankreich quasi erobert. Die noch kämpfenden alliierten Truppen sind in Dünkirchen eingekesselt und festgesetzt und die Amerikaner noch nicht so wirklich in Europa involviert. England ist das klare erklärte nächste Ziel von Hitler. Auch die britischen Inseln will man als nächstes unterwerfen. Und dort wiederum in England wird die Nazi-Frage kontrovers diskutiert. Churchills Vorgänger, Premierminister Neville Chamberlain, hatte Nazi-Deutschland zwar 1999 den Krieg erklärt, war dann aber nach einigen Misserfolgen umgeschwenkt und eher einer der Befürworter von Verhandlungen mit Deutschland geworden. Und das waren nicht wenige Befürworter. Man werde sich schon mit diesem Hitler einig und könne dann sicher wenigstens weiter sein privilegiertes britisches Aristokratenleben führen. Das hofften vor allem die älteren, wohlhabenden Politiker im Parlament. Wegen aber eben der vorangegangenen Misserfolge im bisherigen Krieg und der immer mehr in Verruf geratenen Beschwichtigungspolitik muss Chamberlain am Ende zurücktreten und Churchill wird nur deshalb sein Nachfolger, weil er zu dem Zeitpunkt der einzige britische Politiker ist, zu dem das Volk überhaupt noch irgendwie Vertrauen hat. Weder in seiner Partei noch erst recht in der Opposition war er beliebt. Er war 1940 der Notpremier. Das meinte ich eingangs mit einer der schlechtesten Zeiten für einen Amtsantritt. Das eigene Land im Krieg und kurz vor der Eroberung, noch dazu von keinem Kollegen wirklich im Amt gewollt. Und das weiß Churchill selbst.
Das Amt bekomme ich nur, weil das Schiff am Sinken ist. Es ist kein Geschenk, es ist vielmehr Vergeltung.
Zeig ihnen deine wahren Qualitäten, deine Courage.
Mein schlechtes Urteilsvermögen.
Deine Uneitelkeit.
Ja, meinen eisernen Willen.
Deinen Sinn für Humor.
Ho, ho, ho.
Jetzt geh.
Geh?
Sei.
Sei was?
Sei du selbst.
Ist ein beschissener Tipp, wenn man ihn nur als Floskel sieht. Winston Churchill hat dieser Rat seiner Frau Clementine aber wirklich den Allerwertesten gerettet. Churchill konnte nur als Churchill was reißen. Würde er sich selbst und seine rotzige, trotzige, dickköpfige, aber eben auch geniale Art verraten, dann wäre dieser ganze furchtbare Nazi-Weltkrieg vielleicht oder sogar wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Die dunkelste Stunde heißt daher auch dieser Film, denn um die geht es. Diese dunkelste Stunde, dass wir uns in diesem Film befinden, das habt ihr mittlerweile vermutlich selbst rausgefunden. Gary Oldman hat gerade den Golden Globe für diese Rolle bekommen. Auch das habt ihr gehört hier bei uns. Ist hinter extrem viel Gesichtsprothetik, Make-up und dicken Kissen unter dem Churchill-Mantel kaum wiederzuerkennen. Christine Scott Thomas als Clementine Churchill, auch ein totaler Genuss in diesem Film. Regie geführt hat Joe Wright, der Macher von zum Beispiel Stolz und Vorurteil hat er gemacht oder auch Wer ist Hannah und Anna Karenina. Und der haut uns hier Gott sei Dank eben nicht nur 2 Stunden Nachhilfe in europäischer Geschichte auf die Augen, sondern ganz nebenbei auch noch ein wirklich tolles Biopic. Denn wer Churchill war, britischer Premier Ende des Zweiten Weltkrieges, das wussten wir auch schon vorher. Wie er aber war, was ihn zu dem gemacht hat, der er war und vor allem, wie er als Typ so getickt hat, das zeigt dieser Film. Sehr spannend, toll erklärend, wenn wir beim Bild Geschichtsunterricht bleiben wollen, dann aber wirklich eine der spannendsten Doppelstunden, die ihr je erlebt haben werdet, wenn ihr aus dem Film rauskommt. Kleine Längen sind vielleicht drin, die gehen aber wirklich recht schnell vorbei und ansonsten ist es eben nicht just another Nazi-Movie. Es geht nicht um die Nazis und um diese Kriegshandlungen im Jahr 1940, sondern es geht um England, um diese entscheidenden Wochen ab Mai 1940 und um einen wirklich beeindruckenden, weltverändernden Politiker. Alan Posner ist unser Gast heute Abend. Schönen guten Abend.
Danke, guten Abend.
Journalist und Biografie-Spezialist habe ich jetzt einfach mal hinten dran gehängt, weil Sie haben Bücher geschrieben über John Lennon, über JFK, über Elvis Presley, über William Shakespeare, über Franklin D. Roosevelt, über Maria, die Mutter von Jesus.
Richtig. Bloß nicht über Churchill.
Bloß nicht über Churchill, genau. Warum reden wir beide jetzt über den gemeinsam?
Ja, na, weil im Laufe, sagen wir, der Recherche zum Beispiel zu Franklin Roosevelt, der ja Zeitgenosse war und der auch im Film vorkommt, wenn auch nur am Telefon, habe ich mich natürlich mit Churchill sehr beschäftigt. Und weil ich in England aufgewachsen bin und er war natürlich für, na, nicht vielleicht meine Generation, aber die Generation vor uns, meine Elterngeneration, war er der Held.
Wenn jetzt jemand nicht viel mehr über Winston Churchill weiß oder wenn einem nicht viel mehr zu Winston Churchill einfällt als alter, dicker Mann mit Hut und Premierminister der Siegermacht England am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie würden Sie so jemandem anfangen, Churchill zu beschreiben?
Erstmal von seiner Bedeutung her. Ich würde sagen, du wärst wahrscheinlich nicht hier, wenn er nicht da gewesen wäre. Ich wäre ganz sicherlich nicht hier, weil mein Vater Jude war. Es gab eine Zeit, die entscheidende Zeit im Zweiten Weltkrieg, zwischen 1939 und 1941, wo England ganz allein gegen Nazi-Deutschland stand. Amerika stand abseits, war neutral. Die Sowjetunion, also Russland, war mit Deutschland verbündet. Frankreich hatte kapituliert. Und allein England stand zwischen Hitler und im Grunde genommen der Weltmacht. Und wenn ich sage, allein England, und das ist der Gegenstand dieses Filmes, eigentlich nur ein Mann in England, nämlich Winston Churchill, die Mehrheit seiner Kabinettskollegen, die Mehrheit der herrschenden Klasse, der Aristokratie, der Industriellen und so weiter, wollte liebend gern irgendwie nach dieser schrecklichen Niederlage mit Hitler Frieden machen. Und Churchill stand dagegen. Also ohne ihn gäb's uns nicht. Oder wir würden in einer ganz anderen, schrecklicheren Welt leben.
Der Film Die dunkelste Stunde spielt genau in dieser Zeit, die Sie angesprochen haben. Nämlich sogar genau genommen spielt sich der Film an wenigen Tagen im Mai 1940 ab, wo es genau diese Entscheidung zu treffen gab. Nämlich ergibt man sich, vereinfacht ausgedrückt, kampflos dem Nazi-Regime und hofft darauf, dass man auf der britischen Insel halbwegs in Ruhe gelassen wird, wenn man sich widerstandslos zeigt? Oder geht man tatsächlich in den bewaffneten Kampf? Es gab zwei große Probleme damals. Zum einen war der Großteil der britischen Truppen eingekesselt in Dünkirchen und kam nicht raus. Und zum anderen gab es ein Parlament, wie Sie gesagt haben, das gegen Churchill war. Es gibt eine Szene im Film, die ihn angeblich überzeugt haben soll, sich nicht kampflos zu ergeben. Entspricht die der Wahrheit? Was weiß man über diese merkwürdige Fahrt mit der Tube, wo er sich mit den ganz normalen Menschen unterhalten hat? Ist da irgendwas dran?
Nein, da ist gar nichts dran. Churchill ist, soweit ich weiß, nie mit der Untergrundbahn gefahren. Ja? Nein, diese Fahrt hat nicht stattgefunden. Ist eine wunderbare Szene, nicht wahr? Übrigens die peinlichste Szene eigentlich im Film, so wie er, sagen wir, in einem sowjetischen, russischen oder nordkoreanischen Propagandafilm stattfinden könnte. Da sind also das einfache englische Volk, das gegen Hitler steht und ihm den Rücken stärkt. So viel Wahrheit ist denn doch in der Szene drin, als im Gegensatz zu den Leuten, die etwas zu verlieren hatten, den Aristokraten, den Industriellen, den Leuten, die in den Kolonien und so weiter, die Arbeiterklasse tatsächlich und die einfachen Leute tatsächlich vielleicht auch nicht, auch weil sie nicht genau wussten, was auf dem Spiel stand, dafür waren, weiterzumachen. Also das hat dieser Film verdichtet in einer rein fiktiven Szene von einiger Peinlichkeit. Aber okay, das nimmt man mit.
Filmisch gesehen hat sie natürlich was hochgradig Charmantes in dem Augenblick, weil sie auch versucht, uns als Zuschauern diesen Winston Churchill so ein bisschen zugänglich zu machen, ihn so ein bisschen darzustellen als nicht nur der grumpy old man, der ja auch oft gewesen sein muss. Das ist was immer wieder gezeigt wird. Diese Szenen, da kommen wir gleich noch von Gary Oldman zu John Lithgow in The Crown. Mhm. Dieser Churchill, der grummelig in seinem eigenen Bett liegt, irgendeine Sekretärin antanzen lässt, um sie erstmal stramm stehen zu lassen. Ist er dafür bekannt gewesen, so ein Typ gewesen zu sein?
Ja, er war erzreaktionär. Er hatte Streiks niederkartätschen lassen in den 20er Jahren. Er war kein Freund vom gemeinen Volk, von dem er eigentlich auch nichts verstand. Ja, er war aber auch kein Mitglied der herrschenden Klasse in der Weise, wie man sich's vorstellt. Er war ein Rebell. Mhm. Er war halb Amerikaner, seine Mutter war Amerikanerin. Er war jemand, der Champagner zum Frühstück trank. Er war jemand, der keinerlei Scham kannte, kein Schamgefühl. Daher die Geschichtensekretärin in seiner Badewanne empfangen. Aber er meint, es war nicht anmachend, er kannte einfach keine Scham. Er war, die herrschende Klasse in England hat ihn verachtet, er sei ein Schauspieler, was er war. Mhm. Er war ein Mensch sui generis. Er war ganz sein eigener Mensch und lässt sich nirgendwo richtig, das ist die Faszination, lässt sich nicht einordnen. Noch heute läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich höre, wie er sagt, we shall fight on the beaches, we shall fight in the fields, we shall never surrender. Ja, und wir werden uns niemals ergeben. Da geht es einem kalten Rücken runter.
Gary Oldman ist bei weitem nicht der erste Schauspieler, der Winston Churchill darstellt. Hinter viel Maske, wie oft in Gary Oldmans Rollen, überhaupt nicht als er selbst wiederzuerkennen. Aber Oldman hat gerade einen Golden Globe für diese Darstellung bekommen. Aus Ihrer Sicht vollkommen zu Recht?
Ja, zu Recht. Als ich ihn das erste Mal sah im Film, in den ersten 2, 3 Szenen, dachte ich, nee, so sah Churchill, so sieht Churchill nicht aus. Es ist nach wie vor, trotz Prosthenik und so weiter, es ist Gary Oldman. Aber nach 2, 3 Szenen, wie er spricht, ist man vollkommen drin und das ist dann für einen Churchill. Und das geht mir übrigens bei keinem anderen Schauspieler. Ich habe viele Churchill-Darstellungen gesehen. Bei keinem anderen so. Und weil er eben nicht Churchill nachmacht, sondern er rekonstruiert ihn. Mhm. Mit Dingen, die vielleicht gar nicht stimmen. Zum Beispiel ist dieser Churchill er hat einen leichten Sprachlapsus. Er ringt doch nach Worten. Oder die Intonation ist nicht auf den Punkt. Und dieses Zögern verrät so viel über das, was auf dem Spiel steht bei ihm. Das ist die Chance seines Lebens, er muss sie ergreifen, aber es könnte zur Katastrophe für ihn, für das Volk, für das Empire werden, so, und für die Menschheit. Und das ist so großartig. Mit diesem kleinen Mittel, das der Gary Oldman benutzt, macht uns Churchill wieder zum Menschen.
Anderer ebenfalls sehr bekannter Schauspieler, der ihn vor kurzem auch erst gespielt hat, nämlich in der ersten Staffel von The Crown, das ist John Lithgow. Der vielleicht noch ein bisschen mehr dieses Polterige zur Schau stellt. Nun ist aber auch der Hintergrund, vor dem John Lithgow Churchill spielt, nicht so dramatisch gewesen wie der Hintergrund, vor dem Gary Oldman ihn spielt.
Ja, ja, und Lithgow spielt einen anderen Churchill. Churchill, der zurückgekommen ist, also ist Anfang der 50er Jahre, ja. der wiedergewählt worden ist. Die Briten haben in einer großartigen Sache, die haben Churchill 1945 abgewählt, auf einem Höhepunkt des Sieges. Dann, wir sind Demokraten, wollen jemand anders. Wahnsinn. Aber dann haben sie ihn zurückgeholt, aber er war nicht der Mann, der er gewesen war. Und ehrlich gesagt ist mir Lithgow zu poltern und zu wenig schwach.
Ja.
Denn der Punkt war, er konnte es nicht mehr. Und es kommt ja vor in The Crown. Wir reden ja von dieser Serie, wo eigentlich, da planen auch Leute einen Putsch gegen ihn. Mhm. Anthony Eden, sein Stellvertreter.
Ja.
Und der König weigert sich, der noch König Georg VI. Weigert sich, da mitzumachen, weil alte Freunde aus dem Krieg und so weiter. Das hätte Lithgow meines Erachtens besser spielen können als jemand, der wirklich auch im Kopf ein bisschen schwach ist. Es war ein bisschen zu plakativ. Er schläft bei einer Kabinettssitzung ein, er muss plötzlich raus und greift sich in die Hose, weil er sich vielleicht eingemacht hat und so. Ach nee, das muss man, das kann man Oldmanesker machen.
Nach all den bereits veröffentlichten Schriften über, eingangs habe ich gesagt, tote Menschen, nach diesem Gespräch jetzt habe ich den Eindruck, das Buch über Winston Churchill schlummert schon zumindest als Idee auf Ihrem Schreibtisch.
Nee, mein Kollege Thomas Killinger hat vor einem oder zwei Jahren ein wunderbares Buch geschrieben. Leider, ich durfte es sozusagen vor der Veröffentlichung lesen, Korrektur lesen sozusagen, mhm, und Vorschläge machen. Leider ist es so gut, dass ich kann es nicht überbieten.
Ich bedanke mich. Alan Danke. Posner für den Besuch in eine Stunde Film. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Alles Gute und bis demnächst mal. Ist Weibsvolk anwesend? Bitte, was? Beschweren? Nein. Da kann sich niemand beschweren. Das ist nur ein Filmzitat gewesen. Das weiß die Anna auch.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Creed hat seinen Gegner. Nein, nicht Apollo Creed. Dessen Gegner war Rocky Balboa und das ist einige Filmjahrzehnte her. Es geht um den neuen Gegner von Apollo Creeds Sohn Adonis, der seit dem Film Creed von einem mittlerweile sehr alten Rocky Balboa trainiert wird. Schon lange war klar, dass Sylvester Stallone mindestens einen zweiten Teil mit der Erbengeneration drehen wollte und für diesen stehen jetzt die Besetzungen fest. Adonis wird wieder gespielt von Michael B. Jordan und Rocky himself als Trainer natürlich wieder von Stallone. Der wiederum hat heute in den sozialen Netzwerken rausgehauen, gegen wen Jordan im zweiten Film in den Ring steigen muss. Es ist Boxprofi Florian Montenau, 27 Jahre alt, 1,90 Pound groß, 120 Kilo Muskelmasse. Er wird im Film, wie bereits vermutet worden war, ebenfalls den Sohn eines alten Rocky-Rivalen spielen, nämlich den Sprössling von Ivan Drago, seinerzeit gespielt von Dolph Lundgren. Könnte unterhaltsam werden, wenn Rocky und Ivan zeternd am Ring stehen, während der junge Drago und der junge Creed im Ring aufeinander einhauen. Drehstart ist in Kürze, denn schon am 21. November 2018 kommt Creed 2 raus. Doch nicht das Ende für Stark Universe? Was ist denn das jetzt wieder für ein Hin und Her? Erst wollte Universal Pictures das Dark Universe installieren, als Gegengewicht zu den Comic-Filmwelten von Marvel und DC. Düstere Filme wie Frankensteins Braut, Jekyll und Hyde und auch die Neuauflage von Die Mumie sollten, prominent besetzt, eine Alternative zu den Avengers und der Justice League bilden. Nach dem Flop von Die Mumie mit Tom Cruise hieß es dann sehr schnell, Experiment eingestellt, funktioniert nicht. Jetzt doch die Wiedergabe. Geburt? Möglich. Angeblich soll die Schöne und das Biest-Regisseur Bill Compton ein Team um sich geschart haben, um die Arbeit an Frankensteins Braut wieder aufzunehmen. Auch Besetzungsfragen sollen schon diskutiert werden. Sowohl Gal Gadot als auch Comptons Wunschkandidatin Angelina Jolie sollen namentlich gefallen sein. Als Dr. Jekyll und Mr. Hyde für einen der anderen Dark Universe-Filme war bereits Russell Crowe für eine mögliche Produktion verpflichtet worden. und bereits in Die Mumie kurz zu sehen gewesen. Johnny Depp soll außerdem als der Unsichtbare zur Verfügung stehen. Konkrete Drehpläne gibt es zwar noch immer nicht, aber ganz tot scheint das Dark Universe auch noch nicht zu sein. Berlinale nimmt Form an. Vom 15. bis zum 25. Februar gehen in diesem Jahr die internationalen Filmfestspiele von Berlin. Und langsam sickern mehr und mehr Namen und Filmtitel durch. Dass Wes Andersons neuester Film Isle of Dogs die Berlinale eröffnen wird, stand schon etwas länger fest. Nun wissen wir auch, dass mindestens 4 deutsche Filme im Wettbewerb um die Preisbieren antreten werden. Christian Petzolds Transit mit European Shooting Star Franz Rogowski. 3 Tage in Quiberon, in dem Charlie Hübner eine der Hauptrollen spielt. In den Gängen von Thomas Stuber, ebenfalls mit Franz Rogowski und Sandra Hüller, und Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philipp Gröning. Außerdem, wieder in Berlin, erwartet werden Robert Pattinson und Mia Wasikowska im Wettbewerbsfilm Damsel. Weitere Star-Ankündigungen werden demnächst folgen. Eine Stunde Film wird natürlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein. Am 20. Februar gibt es unser Berlinale-Spezial 2018.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Erkannte das Institut bereits die Überbevölkerung als absolut größte langfristige Bedrohung der Menschheit. Von vielen Lösungsansätzen, die wir über die Jahre verfolgt haben, hat einer am Ende gefruchtet. Und heute enthüllen wir mit Stolz das nach unserer Überzeugung einzig praktikable, humane, allumfassende Heilmittel für das schlimmste Problem der Menschheit. Sind Sie bereit, Doktor?
Ja, ich bin bereit.
Das versammelte Auditorium dieser Wissenschaftsveranstaltung traut seinen Augen nicht. Der Mann am Rednerpult hebt einen schuhkartongroßen Deckel hoch. Darunter ist ein kleines Mini-Rednerpult und an dem steht, etwa 10 Zentimeter groß, der norwegische Wissenschaftler Dr. Jorgen Asbjørnsen. Dessen Team ist es gelungen, Menschen auf Däumelinggröße zu schrumpfen. Die Lösung gegen Überbevölkerung und Armut. Denn kleine Menschen essen weniger, produzieren weniger Müll und nehmen in ihren puppenhausgroßen Häusern viel weniger Platz weg. So herrlich simpel ist die Utopie, die Alexander Payne uns in seinem neuen Film Downsizing vorsetzt. Große Menschen, große Probleme, kleine Menschen, kleine Probleme. Payne kennt ihr zum Beispiel als Regisseur von The Descendants mit George Clooney. In Downsizing jetzt spielt Matt Damon die Hauptrolle. Er ist Paul Safranik, der klassische kleine Mann, und zwar selbst, als er noch normal groß ist. Alles in Pauls Leben ist Durchschnitt. Sein Job, sein Gehalt, seine Ehe, der kleine Bungalow, alles nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut. Und deshalb springen der durchschnittliche Paul und seine durchschnittliche Frau Audrey, gespielt von Kristen Wiig, auch sofort auf diese neue Sensation an. Alles scheint besser zu sein, wenn man klein ist. Man kriegt viel mehr für viel weniger Geld, sagt ja auch die Downsizing-Werbung eines Paares, das den Schritt bereits gewagt hat.
Ich war ganz brav. Nur ein neues Diamantarmband.
Nur ein Diamantarmband? Das klingt so gar nicht nach dir.
Du hast recht. Eine Kollektion reiße ich ungern auseinander. Deshalb habe ich noch passende Ohrringe und die passende Diamantkette.
Wie viel, Laura?
Ach, Jeff, sie stehen mir doch so gut.
Ich sagte, wie viel?
$83.
$83? Bist du wahnsinnig? Das ist unser Haushaltsgeld für ganze 2 Monate.
Alles ist so einfach. Man verkauft, was man in der Welt der Großen hat, geht in eins dieser Downsizing-Institute, wird da in Vollnarkose gelegt, wacht wieder auf und ist ein Däumling. Und dann lebt man in einer 4 Quadratmeter Luxusvilla, die sich anfühlt wie 400 Quadratmeter in einer künstlichen Siedlung unter einer riesigen Glaskuppel. Fast so ein bisschen wie in der Truman Show, an die der Film durchaus phasenweise erinnert. Alles ist dort besser und der Überbevölkerung des Planeten wirkt man auch noch entgegen, weil alles einfach auf viel kleinerem Raum stattfinden kann. So, denkt auch Paul. Doch als er aufwacht, als glücklicher kleiner Däumlingmann, ist Audrey irgendwie nicht da. Und ein Zurückverwandeln, also ein Upsizing in die Originalgröße, gibt es nicht. Hat mir super gut gefallen. Was für eine Metapher uns der zweifache Oscar-Gewinner Alexander Payne da in seinem neuen Film serviert. Den utopischen Glauben, mit unserer Körpergröße könnten wir auch unsere Probleme schrumpfen, was natürlich nicht funktioniert. Zwar sind in dieser Miniaturwelt 50.000 angesparte Dollar wie ein Millionenvermögen und reichen für den Rest des kleinen sparsamen Lebens. Seine Probleme nimmt man aber natürlich in voller Größe mit. Auch in der Mini-Welt ist Paul wieder nur Durchschnitt, ohne seine Audrey beinahe Sozialkompetenz amputiert. Hat nichts von seinem schönen Luxus-Puppenhaus und stellt schnell fest, auch in der Welt der kleinen Menschen gibt es große Arschlöcher. Wie diesen Typ hier, den Christoph Waltz sehr Christoph Waltzig spielt.
Weißt du, Paul, ich kenne dich nicht, aber ich mag dich. Ich mag dich sehr, wirklich. Ich gebe dir einen Rat. Sei nicht so amerikanisch. Du bist ein netter Kerl, aber ein bisschen jämmerlicher Kerl.
Wie redest du mit mir? Für wen hältst du dich?
Ich bin Dusan Mirkovic, dein Nachbar. Und Nachbarn sind Freunde und Freunde sagen Freunden die Wahrheit. Okay, manchmal vielleicht bin ich ein bisschen Arschloch. Aber die Welt braucht Arschlöcher, weil sonst wo geht dann die Scheiße raus?
Und so stolpert der immer noch extrem unzufriedene Paul durch seine Puppenwelt, stellt fest, dass es auch hier reich und arm gibt. Und genau das öffnet ihm dann die Augen. Die Begegnung mit einer asiatischen Däumling-Berühmtheit, die mittlerweile als Putzkraft arbeiten muss. Und Paul lernt, dass man Größe eben doch nicht in Zentimetern messen kann. Geht da bitte ab übermorgen rein, ist meine Empfehlung. Super Film in zwei Akten. Der erste ist das Däumling-Werden, der zweite dann das Däumling-Sein. Manche fanden den zweiten Akt zu konstruiert und zu künstlich. Ich fand das gerade nicht. Ich fand ihn so, wie er ist, absolut notwendig. Denn genau dort schließt sich der Kreis, den Payne im ersten Akt anfängt zu malen und in diesem Film muss er sich schließen, fand ich. Tolle Schauspieler, super Buch, Tragikomik auf wirklich hohem Niveau. Und wenn ihr in der Lage seid, Komik mitten in Bitterkeit und Trostlosigkeit zu finden, dann seid ihr ab Donnerstag in Downsizing ganz genau richtig. So, meine allerliebsten Lieblingshörer. Now for something wirklich completely different. Ich kann euch damit nicht wirklich alleine lassen, deshalb gibt es ein paar einleitende, erklärende Worte von mir. Der nun folgende Ausschnitt stammt aus einem weiteren Kinostart von übermorgen, einem Film, der mich relativ ratlos zurückgelassen hat. Vielleicht packen wir die Nummer einfach gemeinsam an, habe ich mir überlegt. Zwei Beamte in Uniform stehen vor einer Tür des Schloss Bellevue in Berlin, halten da offenbar Wache. Von wem die zwei gespielt werden, kriegt ihr vermutlich relativ schnell an den Stimmen raus.
Das ist eine einmalige Chance. Wir schützen den Sitz unseres Staatsoberhauptes.
Wir schützen die Tür zum Treppenhaus.
Und sind bereit, dafür unser Leben zu geben.
Warum arbeiten wir nicht einfach still? Schweigen und konzentrieren.
Loco, schweigen und konzentrieren, das ist genau mein Ding. Leise und still, wie ein Ninja-Kämpfer. Wo wollen Sie hin? Wir müssen hier Wache halten.
Ich muss
kacken. Dafür ist die Mittagspause da.
Soweit so eindeutig. Der nervöse, hibbelige, stusselige der beiden ist, wie immer in dieser Konstellation, Matthias Schweighöfer. Der strenge, coole, unbeeindruckbare, harte mit dem Patex zwischen den Zähnen ist wie immer in dieser Konstellation Til Schweiger. Hot Dog heißt deren gemeinsamer neuer Film, bei dem, Achtung, keiner der zwei Kassenmagneten Regie geführt hat. Das ist neu. Matthias hat den Film mit seiner Firma Pantaleon produziert, Till mit Barefoot Films co-produziert. Regie hat aber Thorsten Künstler geführt. Der war vorher unter anderem lange Zeit Regie-Assi bei mehreren Schweighöfer und auch Schweigerfilmen, geht sogar zurück bis Kein Ohrhasen. Der durfte also jetzt als Mann mit Mütze auf ran und Matthias und Till sind hier quasi wirklich nur Schauspieler. Warum aber stehen die zwei als Beamte vor dem Schloss Bellevue rum? Weil sie als Spezialisten des Sondereinsatzkommandos GSG 10, ist klar, voll versagt haben. Till spielt die mega harte Sondereinsatzkampfsau Luke Steiner, so ein Typ, der immer alleine in jede Geiselnahme reinstürzt, das gesamte Gebäude zerlegt, aber alle Geiseln unverletzt befreit. Und Matthias spielt, der spielt halt Theo, eher so das Gegenteil von Luke. Also stellt euch so eine Mischung vor aus Dr. Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, Mike Ross aus Suits und Bambi aus Bambi. Super, mega fotografischer Gedächtnis-Nerd mit zwanghafter Gesetz und Regeln, Einhalteritis und einer wirklich permanent vollen Hose. Die beiden haben also den letzten Job der GSG 10. Ist immer noch kein Scherz. Versaut und müssen jetzt Wache stehen vorm Schloss Bellevue. So, da taucht sie auf. Mascha.
Entschuldigen Sie, können Sie mir das sagen, wo ich das hier verschwinden lassen kann? Ich weiß nie in diesen Schlössern, wo die Papierkörbe sind.
Wir verfügen über Mülltrennungssysteme in den unteren Wirtschaftsräumen, die jederzeit vom Personal wie von den Gästen der Residenz in Anspruch genommen werden können.
Dann danke ich Ihnen im Namen aller Gäste und des Personals. Dankeschön. Die Pflicht ruft. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr.
Eo.
Freut mich, Herr. Ich bin Mascha.
Mascha. Die Tochter des moldawischen Botschafters sucht einen Mülleimer für ihren Slushy-Plastikbecher und um den braven, ultra-verklemmten Theo-Nerd ist es geschehen. Logisch, ne? Dass das Schloss Bellevue aus der Luft von Hubschrauberterroristen genau in dem Moment angegriffen und Mascha gekidnappt wird, als die ultraharte Luke Steiner Kampfsau gerade mal um die Ecke mit der getrennt lebenden Tochter telefoniert. Ja, für Luke und Theo ist klar, die moldawische Botschaftertochter muss gerettet werden, was auch immer es kostet. Ich verstehe durchaus an dieser Stelle eure Frage, warum ihr euch das bis hierher überhaupt anhören musstet. Ist okay, tupft euch vielleicht kurz das Blut aus den Ohren, dann erkläre ich es euch. Die Antwort auf die Frage ist, dass ich nicht weiß, was dieser Film von uns will. Ich meine, über Geschmack darf man streiten. In einem Museum wird selbst ein Fettfleck in einer Ecke zu Kunst, wenn der Künstler das so sagt. Aber Kunst braucht eine Form, die sie erkennbar macht. Auch den Fettfleck in der Ecke erkennt man. Diesen Film erkennt man aber nicht. Das ist das Problem. Der beginnt nämlich als ganz klare Komödie. Dann fängt er aber an, so Schlenker zu machen, die man nicht versteht. Von der Komödie zur Action-Satire, dann rüber zum Action-Thriller, rein in die Action-Komödie und dann, und das geht leider nicht, in Richtung Thriller-Komödie. Ist einer meiner Vorwürfe an den Film. Man kann eine ganze Menge Genres miteinander verknüpfen. Drama und Komödie ist Dramödie oder auch Tragikomödie. Action und Komödie, Action-Komödie, Action und Thriller, Action-Thriller, aber Thriller und Komödie, das geht nicht. Und schon gar nicht Thriller und Klamauk. Und das versucht der Film irgendwo. Zeigt uns in einer Szene die größte Actionfilm-Satire, die man sich vorstellen kann und will aber eine Szene später als Thriller ernst genommen und spannend gefunden werden. Das ist absurd. Mal ganz abgesehen von dem wirklich eher einfach gehaltenen Drehbuch, sowohl Story als auch Dialogbuch, das irgendwie so von allen Filmgenre-Klassikern und Klischees geklaut hat. Von Bruce Willis und Die Hard bis White House Down und die etwas anderen Cops. Es ist so ein Hin- und Hergespringe, das nicht ganz so gut funktioniert. Was funktioniert, ist das Miteinander von Till und Matthias. Das kann man auch hier wieder sehen, dass die zwei Best Buddies sind und sich vor laufender Kamera blind verstehen. Und was mir auch wirklich gefallen hat, war diese Nebenrolle der Mascha, gespielt von Lisa Tomaszewski. Ex-Model und jetzt auch wieder Model, bis Ende 20, hat mittlerweile schon in einigen Filmen mitgespielt und es auch wirklich sehr gut gemacht, wenn ihr euch erinnert an Heute bin ich blond, es war ein tolles Drama und die macht das auch hier gut. Die spielt zwar auch das Klischee der anrüchigen sexy Diplomatentochter, lässt aber wirklich alle Scheuklappen fallen und ist sich in dieser Rolle kein bisschen zu fein, sich so im Comedy-Sinne einer Femme Fatale zum Vollhorst zu machen. So, und schafft es auch noch, sich neben den beiden großen deutschen Filmemachern Schweiger, Schweighöfer ihren Platz im Film zu sichern. Das hat mich beeindruckt, das fand ich cool und deshalb habe ich sie für nächste Woche zu uns eingeladen. Nächsten Dienstag also bei uns zu Gast. Lisa Tomaszewski, könnt ihr euch drauf freuen, ist wirklich eine tolle Frau. Freuen, tolle Frau, könnt ihr euch drauf freuen, ist eine tolle Frau. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Zeit ist um, ihr Lieben. Kurz vor neun, eine Stunde Film für heute ist Geschichte so gut wie. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, dann mit Lisa Tomaszewski. Tolle Woche bis dahin. Macht es gut. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.